Ich habe noch keinen Hinweis. Jetzt kam der Hinweis.
Wir sind da.
Ah, ich liebe Zoom. Ja. Zoom ist mein Lieblingstool auf der Welt. Weißt du, das wusste ich eigentlich, dass Zoom irgendwie so 8000 Mitarbeiter oder so hat?
Was?
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Was machen die alle?
Oder, also, keine Ahnung. Montag ist mal wieder Montag, der 23. März, 18.06 Uhr. Es ist noch hell draußen, der Sommer kommt. Was geht ab? Wunderschön, total schön hier. Meine Pflanze freut sich auch. Die sagt jetzt hier, Titi, hier, ich meine Pflanzen, Blätter, Photosynthese, so ein Krams.
Sie sprießen nee, aus dem Kopf, könnte man sagen.
Tut sie wirklich, ja. Ich habe auch letztens gelesen, dass Pflanzen miteinander kommunizieren. Mhm. Die sprechen quasi auf so einer Frequenzebene miteinander.
Ach so, Frequenz? Das wusste ich nicht. Ich dachte jetzt,
also irgendeine,
so also Stoff im Boden irgendwie so.
Nee, tatsächlich auch so über sie so ungefähr so hört das bestimmt an. Da habe ich mir so vorgestellt. Das ist sowieso so.
Würde mich interessieren, was.
So, das ist, ja.
Aber.
Spannend. Aber das könnte auch natürlich alles fake sein. Heutzutage wissen wir eh nicht, was fake ist und was nicht. Deswegen, alles, was ich hier sage, ist einfach nur irgendein Teil der Simulation, der wahrscheinlich irgendwie einen Bug hat oder so.
Das hat Chiara gestern auch gesagt. Chiara war gestern so, ich vertraue nichts mehr. Ich war so, hä, warum? Sie war so, ja, irgendwie bei Instagram gab es irgendwie wohl oder irgendwo gab es wohl so KI-erstellte Videos von Tom Holland und Zendayas Hochzeit oder so. Und das war wohl alles fake. Und noch irgendwas anderes war irgendwie,
ich hab dir gratuliert,
was sie gesehen hat, was auch alles fake war. Wo man so dachte, ah ja, krass, jetzt kommt es irgendwie da an, dass man wirklich so denkt, ja, jedes Video kann halt irgendwie, jeder kann ein Video erstellen mit, dass es irgendwie voll clever klingt und alle denken so, ja klar, die haben geheiratet, hier, guck mal, ich habe Bilder gesehen. Und denkt, ja, no proof anymore.
No proof anymore, ja. Spannend.
Ja.
Ist ja egal, warum das macht eh keinen Unterschied, oder? Ist nicht egal.
Das ist das Problem ein bisschen, ja.
Ich bin in der Phase angekommen. Ja. Oder?
Ja.
Ich kann auch den Spritpreis nicht mehr glauben. Weißt du, sehe ich so Bilder, steht da 2,50 Euro, weil es Tankstelle kostet gar nicht 2,50 Euro, kostet nur 2,30 Euro. Lügner. Ja.
Das ist wirklich krass, weil es ja auch irgendwie gerade da täglich neue Nachrichten gibt, so, ja, wir bombardieren alle Gasfelder, alle Entsalzungskraftwerke. Ach nee, doch nicht. Trump sagt, die Gespräche mit dem Iran laufen super gut, alles easy. Der Iran sagt, hä, nein, es ist alles abgelehnt, wir machen da weiter zu, was willst du eigentlich? Es ist einfach so, es ist wirklich, es
also, ich habe nur einen guten Kommentar dazu gelesen, der meinte so, du bist Iran, die gehen die Ressourcen aus. Trump behauptet, es gibt einen 5 Tage Waffenstillstand. Was machst du? Du kaufst Putz und sagst nein. Zack, 5 Tage Refinanzierung gesichert.
Absolut.
Oder auch nicht. Wer weiß, keine Ahnung. Ist mein Chart überhaupt real? Ich weiß es nicht.
Ist Geld real? Man weiß es nicht so richtig.
Mit Sicherheit nicht. Nee, das ist Fakt.
Aber Willi, ich habe eine Idee, wie Geld real wird.
Okay.
Indem man in ein Haus investiert.
Ich hab so Max jetzt, ich rede jetzt mal so, weißt du, ich mache jetzt das, was Ryan Reynolds immer macht, so Deadpool. Mhm. So. Also ich habe mit Max vorher, habe ich schon angeteasert, dass ich jetzt diese Folge ein bisschen was aus dem House-Game erzählen kann, weil jetzt letzte Woche standen ein paar Besichtigungen an. Das heißt, der Rubel rollt, der Stein, der wetzt sich.
1, 2, 4, 8, Grundsteinlegung, wie dieses Haus.
Kölner Dom, ja. Und daher kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so wie die ersten Gehversuche so sind in diesem Game. Und deswegen wende ich mich jetzt zurück zu dir und kann dir jetzt erzählen, wie die ersten beiden Besichtigungen so liefen, wenn das Thema ist, was du hören wolltest, weil du hast ja drauf angespielt.
Absolut, ja? Ich drehe mich auch mal kurz in Zuhörerin. Ja, also Willi hat jetzt das. Ja, ich finde es wirklich super spannend. Du hast ja schon so ein bisschen zwischendurch berichtet, aber ich glaube, also womit wir am einfachsten anfangen können, ist, du hast ja über die Maklerinnen und Makler so ein bisschen erzählt und so deine Kommunikation sich entwickelt und wie man da so miteinander spricht, so grundsätzlich.
Ja. Ist also spannend erstmal vielleicht vorweg, das ist schon mal ein ganz krasser Unterschied zum Wohnungsmarkt. Mhm. Also so die Rolle der Makler, würde ich sagen. Also während quasi so mein Gefühl war bei Wohnungen immer, ich habe ja ein paar Wohnungen schon mehr angeguckt und angemietet, da war immer so das Game so, ja, es geht darum, dass du dich möglichst gut verkaufst und die checken dich quasi, versuchen herauszufinden, warum man dich nicht einziehen lassen sollte und ob du der nächste Messi bist oder nicht.
Und im Zweifel bist du einer von 18, die an dem Tag vorbeikommen auch. Ne? Also genau, oder gleichzeitig da sind in der Wohnung mit 10 anderen und so.
Exakt. Und hier ist es ähnlich. Du bist auf der einen Seite, bist du irgendwie so ein bisschen der Bittsteller, weil du musst immer im Hinterkopf haben, so es gibt so 1000 andere Leute, die dieses Haus kaufen wollen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so ein Sales-Game. Also gleichzeitig wird dir auch das Haus natürlich verkauft, weil das muss dir ja doch irgendwie gefallen. Weil und das ist schon mal irgendwie, fühlt sich anders an.
Aber fühlt es sich so an, als würden dann wirklich so, also spielen die so ein bisschen damit? Oder fühlt es sich so an, als würden da so ganz viele Leute schon in der Schlange stehen sozusagen quasi? Also wird dann so ein bisschen gesagt, ja, wir haben da schon irgendwie einen Interessenten und der ist auch bereit, das und das zu zahlen und so. Und der sagt, es ist kein Problem, dass die Wand schimmelt. Willst du nicht das Haus haben mit schimmelnder Wand und ein bisschen weniger oder so? Also oder ja. Ist es also, nicht ganz so?
Was interessant ist, ist, die erste Beobachtung war, dass halt auch so Maklerpersönlichkeiten so ganz unterschiedlich sind. Mhm. So, jetzt, das sind zwei Fälle, vielleicht kommen da so Muster auf, wenn man mal so 20 durch hat oder so, aber jetzt in dem Fall war es so, hätte nicht unterschiedlicher sein können. Mhm. So vom Ansatz her. Ne? So, während das erste Gespräch war tatsächlich eher so ein bisschen YOLO, würde ich das so ja. Als Überschrift setzen, so nach dem Motto, ja, kommt einfach mal vorbei, wir gucken einfach mal und dann gehen wir einfach so durch. Und dann war es tatsächlich auch einfach so ein klassisches, man geht so durch, ne, und dann wird so ein bisschen erzählt und man stellt so viel ein oder zwei Fragen so zwischendurch. Und
klingt ein bisschen nach Wohnungsbesichtigung. Erstmal so. Also das klingt total, so ein bisschen wie das, was wir so ein bisschen kennen, ne?
Genau, und das war interessant in der Hinsicht, das hing jetzt auch speziell in dem Haus zusammen, weil je nach Makler, und das habe ich jetzt auch so ein bisschen das haben wir so ein bisschen festgestellt, ist, die sind unterschiedlich tief auch in der Haushistorie drin. Mhm. Während die einen, die wirklich so erzählen können, hier 1248 Grundsteinlegung, dann wurde da irgendwie das Dach neu gemacht und dann hat der irgendwer die Kabel rausgezogen und abgeleckt und wieder reingesteckt, weil, was weiß ich, so die Variante und so ein bisschen so, ach, keine Ahnung, aber ist auch nicht wichtig.
Ach, krass.
Das war jetzt so ein bisschen so ein Learning, dass da unterschiedlich so, wie soll ich sagen, tief in dem Game auch so, also die Makler drin sind. Und oder das ist natürlich dann irgendwie. Sagen.
Also stellen die sich dumm taktisch?
Das
können die, das ist doch eigentlich das müssen die doch. Also kann man
also,
davon keine Ahnung haben?
Das ist irgendwie strange, okay. Sagen wir so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Zusammenspiel, glaube ich, zwischen Verkäufer und Makler dann auch, weil die können ja auch nur das wissen, was die Verkäufer denen auch zuspielen. Und ja. Ich kann mir vorstellen, das war so mein Eindruck, dass bei dem einen Haus, was wir uns angeguckt haben, da kam auch im Nachhinein so in der Immo-Scout-Anzeige so Sachen nochmal so hoch. Also dann, ja. Ne, war auf einmal der Grundriss da, der damals halt noch nicht da war, als wir halt irgendwie geschrieben hatten.
Also, die Leute fragen danach, vielleicht sollten wir das hochladen.
Ja, oder so nach dem Motto, wir können ja schon mal starten und dann gucken wir mal, die ersten kriegen wir noch so verarztet und dann so was. Und was halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Ding zu sein scheint, ist, dass du nicht so richtig so die volle Transparenz hast über alle eigentlich für mich oder für uns entscheidenden so Kauffaktoren. Gerade wenn man ja so ein Haus kauft, was schon irgendwie existiert, dann ist es ja irgendwie auch wichtig zu wissen, so wie ist so ein bisschen das Checkheft. Quasi wie beim Auto, wo du guckst, wo wurden Inspektionen gemacht und so weiter, so versuchst du ja bei einem Haus auch abzuschätzen, so nach dem Motto, wie ist so die Substanz eigentlich. Und,
vor allem, wenn du weißt, dass es auf einem gewissen Jahr ist. Also das Baujahr weißt du ja meistens irgendwie, ne? Und dann weißt du ja so ein bisschen, wo die Checkliste ansetzen kann, so in bestimmten, ne?
Genau, und man kann halt googeln und dann steht dann so, weiß ich, Heizung alle so und so viele Jahre, Dach alle so und so viele Jahre, Elektronik alle so und so viele Jahre, Kupferrohr aus den 60ern sollst du nicht draus trinken, weil dann kriegst du, weiß ich nicht, ein Horn. So. So, also man hat so ein paar so Dinge im Kopf und dann ist die Besichtigung so für mich immer so gefühlt zwei Dinge. Zum einen ist das dieser Vibe-Check. Also es ist so ein Unterschied zwischen Fotos und du stehst drin, klar, offensichtlich, ne? Das macht, also das fühlt sich einfach irgendwie dann an nach etwas und auf den Fotos hast du meistens kein Gefühl, sieht ganz nett aus. Und dann ist der zweite Punkt, ist halt so ein bisschen diese Suche nach den fehlenden Informationen. So, weil manchen Anzeigen steht dann sowas drin wie, hey, das Haus ist von dann und dann, 2000 so viel wurde das Dach gemacht, die Heizung ist seit 35 Jahren nicht gemacht worden. Dann hast du so ein paar Informationen, aber nicht so richtig alles. Und dann ist so ein bisschen der Versuch, in dieser Besichtigungszeit quasi einfach so die restlichen Lücken für sich zu füllen, damit man für sich sagen kann, hey, ist das was irgendwie passt oder ist das eine zu große Baustelle? Und das war total interessant, wie auch da der Umgang so ist zwischen den Maklercharakteren. Ne? Und auf der einen Seite hatten wir ein Erlebnis, wo es einmal super, also super transparent war und so, wo gesagt wurde, hey, hier und so, ne, das sind so die Themen, so die habt ihr halt, ja. Das ist halt so
fair, dass man sagen könnte, ne? Also er will mit offenen Karten spielen und ihr wisst genau, was auf euch zukommt und dann könnt ihr auch eben auch bewusst dann Nein sagen. So.
Genau, wo du auch so das Gefühl hast, so, okay, der Gegenüber versteht, dass du so ein bisschen Ahnung wenigstens hast, weil du die richtigen Fragen schon mal stellst und dann sagt das Gegenüber dir, hey, ich werde jetzt irgendwie versuchen, was zu verkaufen, was nicht ist, weil du wirst es eher rausfinden. So. Das, was halt voll fair ist, weil dann kannst du mitarbeiten. Ja. Und das Gegenbeispiel hatten wir auch so, wo es dann so hieß, wo ich dann so Fragen gestellt habe, so, hey, so, wenn das dann und dann renoviert wurde, so, habt ihr denn mal nach Asbest geguckt, weil das ist ja aus den 60ern, sollte man ja checken, so, nee, haben wir nicht. Okay, danke. Und habt ihr das gemacht? So, wissen wir nicht, keine Ahnung. Also, okay, aber und dann ist ja auch okay, wenn man sagt, ich weiß mal nicht, dann das ist so, heißt gleich nein, so faktisch, aber gut.
Oder es heißt, ist ja okay. Wenn du das haben willst, musst du in Gutachter investieren oder wie auch immer sozusagen.
Genau, aber was halt dann so ein bisschen negativ bei uns ankam, war dann sowas wie, ja, aber hey, ist gar nicht schlimm, ihr müsst eigentlich schon die Wände streichen, könnt ihr einziehen, so gewiss, wo du denkst so, wait a second, nein. Das ist, also klar, gibt es vielleicht irgendeinen Menschen auf der Welt, der das dann sagt, der dann sagt, ja, ach so, ja, okay, dann ist ja cool. Ich ziehe also in so ein Haus und weiß gar nicht, wo ich irgendwie wohne. Das irgendwie, also fühlt sich irgendwie falsch. Und das ist so ein bisschen interessant, also es war so interessant, mal zu sehen, wie so einfach der Umgang, also wie der Umgang ist zwischen, hey, das ist halt das Game, so könnt ihr haben, das und das, müsst ihr machen, bla bla bla. Und ach, halb so wild, macht da ein bisschen Farbe an jemand, passt schon.
Ja, da fragen wir, dass er nicht aufschlägt, kommt ja nichts raus. So sind gewisse Dinge. Ja, das ist aber eine dicke Zeitbombe, oder? Ja, da fragt man sich so ein bisschen, ob die quasi auch von den Interessentinnen so ein bisschen erzogen wurden. So nach dem Motto, dass die einfach wissen, dass es ganz viele Familien oder Menschen dann gibt, die halt dann hinkommen und sagen, oh cool, hier können wir ja direkt einziehen, weil wir können uns nicht leisten, jetzt erstmal die nächsten 2 Jahre das umzubauen, also zeitlich leisten im Zweifel, nicht finanziell unbedingt, sondern wir müssen jetzt, wir brauchen irgendwas, wo wir quasi einziehen können. Und das andere regeln wir danach. Ach, ob Heizung, das machen wir später. Dach, ja, nächsten 5 Jahre und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so einen Kundenstamm irgendwie gibt, die jetzt da nicht so entspannt wie ihr vielleicht seid, die sagen, ja, wir gucken uns jetzt im Zweifel 1, 2, 3 Jahre Häuser an. Und wenn nicht das Richtige dabei ist, dann halt eben nicht. So, und ich frage mich, wie viele ohne diesen Druck sozusagen suchen und deswegen das nicht, also und deswegen das kein Verkaufsargument ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen das halt ein total gutes Argument ist, zu sagen, ey, ihr müsst die Wände streichen, dann könnt ihr hier einziehen. Klar, es gibt irgendwie ein paar Baustellen, checkt mal, welches da gibt, aber ihr könnt erstmal rein, das Haus ist okay. Have fun.
Ja, so. Ja, ich,
also ich meinst du jetzt auch nicht?
Allerdings sagen, also, wie soll ich sagen, also, es gibt, was mir auch klar geworden ist, und das auch da, also ich habe zwar, also wir haben jetzt so einen Makler jetzt nicht getroffen, aber das haben wir schon in den Anzeigen mal gesehen, es gibt auch welche, die das quasi mit vorweg durchdenken, damit auch ihren so Käuferkreis so ein bisschen einschränken. Also was ich schon mal gesehen habe, ist, dass Leute sagen, hey, guck mal hier, so ist ein Riesengrundstück, bla bla bla. Aber wenn man das mal so durchspielt, ne, mit Haus, frisch machen, bla, dann kommt man in so eine Größenordnung rein, die einfach nicht dem Markt entspricht. Also so, weißt du, sagt die Motto, du kaufst ein Grundstück für 500.000, dann, wenn das Haus komplett neu machen musst, ist es nochmal 500.000, dann bist du bei 1 Million und dann kannst du auch sagen, das passt, also das ist eher unrealistisch. Und dann denken manche halt schon mit und sagen, guck mal, ne, ich habe hier eine Bauvoranfrage gestellt, du kannst auch, also wir machen das direkt, wir splitten das Grundstück und du machst 2 daraus zum Beispiel.
Verstehe. Also weißt
du, dass die halt schon so sich überlegen, okay, was für eine Konstellation kann hier denn entstehen? Und dann kannst du dann direkt sagen, guck mal, da, ich mache das direkt so, dass ich dann beim Bauamt vorher schon mal so ein bisschen was vorfühle und sagen kann, hey, guck mal, hier kannst du, wir machen direkt 2 Grundstücke. Und dann machst du da ein Haus und jemand anders da und dann seid ihr beide in Summe bei, weiß nicht, 700.000 und könnt, also, ne? Dann quasi aber was in Anführungszeichen Bezahlbares für euch.
Ja.
Das machen so ein bisschen manche, dass sie einfach schon so überlegen, für wen ist das was?
Ja.
Und andere, was ich auch cool fand, so als Service, die gehen halt direkt hin und sagen, hey, guck mal hier, wir haben da so jemanden durchgucken lassen und der hat schon mal so geschätzt, was man alles machen muss oder sollte.
Wo man
so
hofft, dass der irgendwie neutral ist.
Berater gehst. Ja, genau. Ja. Also das ist dann auch nicht verbindlich, aber da steht dann zum Beispiel so hier, ne, das ist Angebot, bla bla, und unten steht dann so hier so vorläufige Energieempfehlungs- Beratungs-Dingsbums, Übersicht, so, und dann stehen da so 5 Posten. Weiß nicht, Fenster, 7.000 Euro, Heizung, 30.000 Euro, ne, und dann steht da so, ne, wenn sie jetzt quasi das Haus so kaufen plus ungefähr das investieren, dann, ne, sind sie bei der Gesamtsumme von.
Ja,
und
cool.
Dann gehst du da direkt hin und weißt eigentlich, okay, das ist Game. So, dann kannst, brauchst du noch einen Vibe-Check und dann kannst du dich entscheiden. Und das finde ich halt viel, viel smarter, wenn das welche so, also wenn Makler das so machen, weil dann weißt du, dann kannst du dir diesen Tanz sparen, dieses, ah, coole Wohnung, cooles Haus, cooles Dings, cooles jenes, ach, sagen sie doch mal, wie alt ist denn die Heizung? Zwinker. Da musst du das in deinem Kopf halt machen, während du das halt anschaust und dann sitzt dich zu Hause hin und rechnest nochmal nach und dann merkst du, oh, das ist vielleicht doch nicht so, also ist überhaupt kein guter Deal oder ist ein verdammt guter Deal, aber du musst halt das so aufsplitten, mehrere Schritte, das kann ja eigentlich niemandem nützen. So.
Ja, und man denkt ja, das ist eigentlich der Job von einem Makler im Zweifel. Also deswegen gibt es ja Makler, damit die Interessenten, die da sind, möglichst entspannt dann auch schnell, also sehr wahrscheinlich dieses Haus im Zweifel kaufen, weil die wissen, was sie wollen und dann ist es ja deren Aufgabe, diese Anzeige so zu schalten und im Zweifel vorzudenken und zu sagen, ah, da kommt jetzt im Zweifel ein Paar, das ist relativ jung, den können wir vielleicht sagen, hey, vielleicht braucht ihr gar nicht das ganze Haus, ihr könnt oben die Wohnung, hier kann man Einliegerwohnung reinmachen, könnt ihr vermieten, wenn ihr Bock habt, keine Ahnung, wenn ihr merkt, es ist euch zu teuer oder so. Das ist ja eigentlich das, was man will, dass die einem so ein bisschen abnehmen im Zweifel. Ich habe mich noch gefragt, weil du gesagt hast, ne, es gibt ja keine Verbindlichkeit bei so einem Gutachter, der das dann irgendwie macht. Gibt es denn da irgendwelche Sicherheiten? Also, oder ist das alles dein Risiko, sobald der Kaufvertrag unterschrieben ist und die jetzt euch zum Beispiel, also ne, gehen wir jetzt von dem bösen Makler aus. Wir haben jetzt so, ne, bei dir haben wir jetzt ein bisschen den chaotischen Makler und einmal den seriösen Makler. Jetzt haben wir noch den bösen Makler, der halt dann sagt, ich will einfach dieses Haus verkaufen und lüge den Käufer quasi richtig mies an. So im Extrem, sagen wir jetzt einfach mal. Hast du da nachher irgendeine Handhabe oder liegt die Verantwortung immer bei dir zu sagen, ich nehme nochmal einen Gutachter und gehe da durch und so weiter? Da gibt es so ein Jahr Reklamationsrecht, also Reklamationsfalsch oder so Regressrecht, dass du sagen kannst, ey, hier, ihr habt mir das unter den Bedingungen verkauft, das und das ist aber nicht so.
So. Ja, also du kannst auf jeden Fall, es gibt ja so Täuschung und so arglistige Täuschung und so andere tolle Rechtsbegriffe, wo du halt sagen kannst, ne, da wurde ich quasi bewusst verarscht. Mhm. Also es ist nicht nur, ich habe was gefragt, niemand hat nicht geantwortet, sondern jemand hat bewusst gesagt, nee, ist nicht feucht, aber ist feucht. Okay. So. Mhm. Und das Ding ist halt, in so Fällen ist klar, du hast dann die Möglichkeit zu sagen, hey, Moment mal ganz kurz, ich habe hier zu viel gezahlt, bla bla bla, ich hätte gerne mein Geld zurück, weil ihr habt mir diese Mängel verschwiegen zum Beispiel. Mhm. Das Ding ist dann aber, du hast halt dann, also du musst ja auch den Fall irgendwie beweisen und du musst halt eben
das Ganze irgendwie. Schreibst ja kein Wortprotokoll beim Mitgehen sozusagen, ne? Dann kann der andere ja sagen, habe ich nie gesagt. Und sagst du doch, sie haben gesagt, es ist trocken.
Dann sagt er, nee. Und da musst du halt aber auch, ne, und das Ding ist aber auch, dass du mit, sobald du quasi das Haus auf dich übernimmst, kann ja, also ab dem Zeitpunkt kann ja auch Sachen dir passieren,
ja,
so theoretisch. Richtig, ne? Ja. Und dann kann natürlich, also es glaube ich, ist einfach, ich glaube, das ist einfach nie schön, weil ich glaube, da ist einfach, da wird die eine Seite sagen, nee, müssen sie beweisen, stimmt so nicht. Und dann sagst du, doch, offensichtlich, bin ja erst vor einer Woche eingezogen, hier, wo soll der Schimmel herkommen? So. Ja. Und dann hast du halt diese Beweislast und so weiter. Und ich glaube, es geht alles und du kriegst bestimmt auch recht irgendwann, aber es ist nicht so, ich drücke einen Knopf und gut ist, sondern es ist dann eventuell ein Prozess, dann musst du klagen und bla. Und dann, also das heißt, du musst dann auch für dich überlegen, so, naja, was ist jetzt entspannter? So, zahle ich 10.000 Euro für eine Trockenlegung oder was auch immer nötig ist? Ja. Oder gehe ich jetzt vor Gericht und klage diese 10.000 Euro ein, um das danach zu machen? Also ich glaube, du bist beraten, halt eben mit dem Gutachter das vorher zu checken und dann zu entscheiden, mache ich oder mache ich nicht? Oder halt,
ja. Ja, irgendwie klingt das für mich so, also wir haben ja schon ein bisschen darüber geschrieben, aber es klingt für mich so klar, dass wenn ich da irgendwie bereit bin, irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million Euro zu bezahlen, dass dann diese 2.000 Euro Gutachtergebühr, wenn wir mal da so von ausgehen, dass die fast eine Pflichtausgabe irgendwie sind.
Auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, ob das so viele machen. Also ich, vielleicht bin ich da auch dann zu paranoid irgendwie, aber irgendwie denke ich mir, wenn man so viel Geld investiert, ärgerst du dich doch nachher dumm und dämlich. Und es können ja eh schon, selbst wenn du alles dich absicherst mit Gutachter und so weiter, können ja nachher Sachen, immer noch 1.000 Sachen schiefgehen beim Umbau, beim Renovieren, weil irgendwie dem Handwerker aus Versehen der Hammer auf die Glasböden fällt, natürlich in der Glasvilla und so. Und dann hast du dann trotzdem nochmal die Kosten ohne Ende.
Ja. Allein die Bank will ein Gutachten sehen. Also, weil die sagen halt auch, Moment mal ganz kurz, wir geben dir hier, 600.000 Euro Kredit oder was auch immer du kriegst, willst, du nimmst. Und dann sagen die halt, hey, naja, wir müssen ja auch gucken, dass das Ding irgendwie funktioniert. Mhm. Und denen ist ja auch bewusst, hey, klar, wenn du jetzt wenn du die Katze im Sack kaufst und das Problem kommt dann irgendwann, dann musst du im Zweifel dann sagen, was mache ich denn jetzt als nächstes? Mache ich denn die Trockenlegung oder mache ich das Dach jetzt? Und dann sagst du im Zweifel, oh, jetzt passt aber mein Kreditrahmen nicht mehr, ich kann mir das gar nicht leisten. Mhm. Und das will die Bank natürlich auch vermeiden, dass du dann quasi nach einer kurzen Zeit da klopfst und sagst, ey, wir haben ein Problem.
Habt ihr Lust auf ein Haus?
Weil die hängt ja so ein bisschen mit drin.
Bitte? Habt ihr Lust auf ein Haus? Die liebe Bank.
So, dann sagen die so,
ich bin raus.
Bro. Ja. Und deswegen, also ich glaube, die wollen auch ein Gutachten sehen. Und das ist auch ganz, ist auch ganz spannend. Die wollen aber auch später, wenn du sagen, umbaust zum Beispiel. Also wenn du sagst, du nimmst jetzt 400.000 Euro Kredit für das Haus und Grundstück und dann nochmal 300.000 Euro Kredit für komplett Umbau. Mhm. Sagt die Bank auch, hey, schön gut. Wir wollen jetzt aber quasi von fachkundigen Menschen, das kann ein Architekt sein, das kann, glaube ich, weiß nicht, irgendein Energieberater, Baufirma, irgendein Bauträger sein, der dann sagt, okay, ich mache jetzt hier so einen Projektplan, ich mache jetzt eine Kostenaufstellung und so weiter. Und dann geht auch die Bank hin und sagt, hey, ich zahle quasi nach Projektfortschritt auch das Ganze erst aus. Das heißt, du kriegst erst, wird das Haus bezahlt. Mhm. Dann ist so geplant, keine Ahnung, 3 Monate dauert es für, weiß ich, Außenfassade, was weiß ich. Und dann sagt, okay, gut, dann schickt uns die Rechnung, wenn ihr fertig seid, und dann zahlen die Rechnung. Das heißt, auch in so einem Fall musst du quasi im Vorfeld schon alles durchplanen. also musst Gutachter haben, plus ja. eben deinen ganzen Umbaumaßnahmen. Und dann gehst du damit als Paket zur Bank und sagst, ich will das Ganze hier finanzieren. Und dann sagen die, okay, gucken wir mal, was so geht. Und deswegen, das ist auch ganz spannend, weil was wir auch jetzt ein paar Mal gesehen haben, ist, dass Immobilien quasi so entweder reserviert werden, wo ich immer so dachte, das ist bestimmt so ein Marketing-Ding, so nach dem Motto, oh, guck mal, ist reserviert. Oder tatsächlich verschwinden und wieder auftauchen, nach Monaten.
Also, weil die Leute verhoben haben oder verkalkuliert haben im Zweifel.
Ja, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, das habe ich jetzt auch so, oder das haben wir auch so recherchiert für uns, als so, wie funktioniert das eigentlich? Wie gesagt, das ist alles wahrscheinlich Fake News, aber im Prinzip ist es so, du sagst halt nach der ersten Besichtigung zum Beispiel, hey, finde ich cool, ich würde gerne den Weg des Gutachtens und Co. halt machen. Ne? Auch wenn du nicht weißt, dass du das Haus bekommst. Und dann kannst du so ein bisschen so versuchen zu sagen, hey, so sinngemäß, wenn das Gutachten passt, dann wäre ich voll am Start, so, dann würde ich das Ding kaufen. Dann sagt in der Regel dann die andere Seite, ja, okay, wir machen eine Art Reservierung. Das heißt, du zahlst dem Makler schon mal so ein paar tausend Euro als Reservierungsgebühr, so als Pfand quasi, kriegst du auch später zurück in der Regel.
Ja, du verrechnet halt mit dem Preis wahrscheinlich, ne? Ja.
Genau. Und dann wissen wir, okay, du machst jetzt ein paar Wochen Gutachten und Bank und Energieplan, was auch immer. Wir wissen aber jetzt, du springst da nicht von ab. Außer natürlich, es geht irgendwas schief und dann kriegst du auch trotzdem dein Geld zurück, so, aber dann haben wir beide quasi Ruhe. Ich kann mir weiter so ein paar Leute reinziehen, so für Besichtigung, aber im Grunde genommen sage ich den allen, das ist eigentlich schon reserviert. Ja. Und das passiert wohl, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass sich das über Wochen zieht, weil, ne, da musst du erstmal einen Gutachter dahin schicken, dann sagt er, ich gucke mir das jetzt an und dann macht er ein Protokoll, bla 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 und so weiter und so fort. Und da muss man halt, glaube ich, und das ist so ein bisschen das Learning auch gewesen, du musst halt quasi nach der ersten Besichtigung dann einfach für dich eine Entscheidung treffen, so nach dem Motto, ist es das? Und geht man diesen unbekannten Weg, wo alles noch theoretisch schief laufen könnte? Oder sagt man, nee, lohnt sich gar nicht die paar tausend Euro für Gutachten und Co., sondern weil, passt eh nicht. Ja. Und das ist einfach jetzt cool, so langsam so kommen so die Puzzleteile zusammen und da weiß man, okay, das ist halt einfach jetzt der Prozess. So. Und ja, das war so ein bisschen das Learning. Und das Witzige ist einfach, dass so voll viele so Makler-Klischees einfach bedient werden, wenn du die einfach so triffst. Also, wenn du jemand fragen würdest, so aus dem Nichts, wie stellst du den Makler vor? Dann hast du so einfach so, und sagst, ah, guck mal, so Prototyp-Makler ist so und so. Ja, ja. Und witzigerweise, also, das ist überhaupt nicht schlimm.
So wie in Filmen und Serien halt irgendwie, ne? Wie man es schon mal gesehen hat, so ein bisschen.
Ja, ja. Also, es sind einfach so ein bisschen diese Charaktere, die du einfach so dir vorstellst und sagst, ja, das ist Cameron Diaz als Makler in diesem Film. So. Ach ja, habt ihr Selling Sunset geguckt?
Ja, wahrscheinlich, also, weil die daran auch lernen. Ne? Wahrscheinlich, ich vermute mal, das ist ja auch deren Prototyp dann im Zweifel so ein bisschen.
Ja, also deswegen ist es irgendwie ganz witzig, in diese Welt mal abzutauchen und ja.
Eine Sache vielleicht, ich würde nur sagen, von dem, was du eben gesagt hast, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich fand es nämlich auch so spannend, weil Andy baut ja, also von den Buddies, die bauen ja gerade auch ein Haus und bei denen geht jetzt heute, glaube ich, der geht's quasi los, so richtig, der Bau beginnt. Da wurde schon viel gemacht, so im Grundstück und so, aber jetzt beginnt der Baubau sozusagen. Und ich habe nämlich ja auch mal gefragt, weil ich es ja, also woher soll ich es wissen, ne? Aber ich war dann so, gut, ihr habt jetzt einen Kredit von, sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, 500.000. Hast du die jetzt einfach auf deinem Konto? Also, weil ich dachte so, du nimmst ja halt einen Kredit, so wie bei so einem Konsumentenkredit oder bei so einem Studiekredit, dann kriegst du halt einfach das Geld. So, dann kriegst du halt Geld auf dein Konto und dann machst du damit was. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so einfach ist im Zweifel, weil sonst würden die Leute einfach sagen, hier, ich baue ein Haus, wer weiß, wie 500.000 Euro und jetzt fliege ich weg, ciao, ich bin jetzt in El Salvador oder so.
Smarter Move.
da ist Michi dieses Jahr übrigens, kann ich ihm von erzählen, das ist ganz spannend, der fliegt da jetzt hin. Der meint nämlich dann auch, das ist eigentlich, also es fühlt sich, finde ich, von außen fast ein bisschen merkwürdig an, das klingt wie so ein Insolvenzverfahren fast so, weil da ist immer so jemand und du musst bei dem immer quasi beweisen und musst immer so Rechnungen einreichen, musst immer sagen, ja, hier, das wurde jetzt gebaut, hier, das muss jetzt bezahlt werden, hier, die Rechnung muss bezahlt werden und das Blöde war wohl dann auch zwischendurch, dass dann halt einfach irgendwie die Bank irgendwie lange braucht und dann wartet der Handwerker irgendwie auf seine Rechnung und so und dann ist das wahrscheinlich so ein Factoring-Ding, was ich mal gelernt habe irgendwann von dir. 100%. So, ne? Und das fand ich nämlich dann irgendwie spannend, dass das dann eben nur so peu à peu abgerufen wird, verstehe aber auch, warum das eben Sinn macht. Und trotzdem finde ich es einfach krass, einfach diesen Prozess nochmal dieser Verunmündigung ist Quatsch, aber so dieses, okay, du hast ein Projekt, Es ist unendlich teuer. Du hoffst erstmal, dass dieser Verkäufer, also keinen Scheiß mit diesem Haus gemacht hat, was keiner weiß, oder der Vorverkäufer oder der Vorverkäufer. So, dann hoffst du, dass der Makler irgendwie einigermaßen cool ist und auf deiner Seite ist im Zweifel. Dann hast du einen Gutachter, der hoffentlich auf deiner Seite, also der irgendwie dir keinen Scheiß sitzt. Dann brauchst du irgendwie noch die Bank, bei der du irgendwie so Bittsteller bist und sagst, bitte, bitte, liebe Bank, bitte geben Sie mir diesen Kredit. So, und bist dann eigentlich auch nicht so, du bist halt nie so Herr der Lage. Also, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, dass du trotz dieser Situation irgendwie versuchst, Herr der Lage zu werden, damit du da auf Augenhöhe mit diesen Parteien sprechen kannst und am Ende eine Entscheidung triffst, die du voll hinterstehst. Aber ich finde, dieses Szenario lädt so dazu ein, dass du halt echt so ein Bückling dann irgendwie wirst. So, bitte, bitte, seid ihr lieb zu mir, wollt ihr mir dieses Haus verkaufen? Ich weiß, es gibt noch tausend andere, weil bei guten Häusern, die günstig in Anführungszeichen sind, da sind natürlich auch dann viele Interessenten, dann willst du da erstmal, dann musst du aber zur Bank und dann sagen, oh, ich habe jetzt diese Zusage, bitte, bitte, andere wollen die auch haben, bitte, bitte, gib mir den Kredit. Und dann gehst du im Zweifel da eine unvernünftige Entscheidung ein, weil du irgendwie jetzt sagst, jetzt habe ich schon mal ein Haus gefunden, das ich irgendwie toll finde. Dann sprichst du mit der Bank, gibst dich da in so eine Abhängigkeit und dann weißt du einfach, ja, Zinsbindung, Nicht-Zinsbindung, was willst du machen in der heutigen Zeiten? Super teuer, nicht teuer, was macht der Bauzins? Ja, und du bist so abhängig von so vielen Faktoren und bindest dich für so eine lange Zeit. Also diesen Struggle haben ja manche Leute schon beim Autokauf, was ein Zehntel von dem Preis ist in der Regel oder so, keine Ahnung. Wenn nicht noch weniger. Da haben Leute schon wieder so ein bisschen so Struggle, dass sie überlegen, oh, ist das die richtige Entscheidung? Und beim Haus finde ich es echt nochmal, und dann denkst du halt nicht, ich verkaufe den in 5 Jahren gebraucht. Also theoretisch geht auch das, ja.
Ja, ja.
Theoretisch geht das auch, klar. Aber so gehen die Leute ja in der Regel nicht an sowas, an so Hauskäufe. Ja. Und das finde ich immer noch irgendwie eine verrückte Situation, wobei ich aber glaube, dass je mehr du in diesem Prozess drin bist, desto mächtiger fühlst du dich dann eben quasi auch da drin und weißt, welche Entscheidung du wie treffen kannst.
Ja.
Auch von außen wirkt es verrückt.
Ja, ich glaube, ich hatte das in der Sprachnachricht schon gesagt, aber ich glaube, dass der ganze Tanz um so einen Hauskauf, also so, ne, verschiedene Parteien und dann da und da. Das ist ja so eine komplette, wie soll ich sagen, das ist eigentlich so eine komplett enge, wie soll ich sagen, das ist ein Spielraum in der Regel. Mhm. Also du sagst halt für dich, guck mal, so viel möchte ich ausgeben. Ja. So kann ich.
Kann ich im Zweifel. Kann ich und möchte, ich könnte zwar unterschiedliche Zahlen sein, aber ja.
Genau, und was gerade so in Echtzeit passiert, was auch so auch für uns dann auch spürbar ist, also nicht so, dass der Traum plötzlich platzt, aber wo du auch schon zweimal nachdenkst, ist, wenn du gerade so, also das war jetzt letzte Woche so interessant einfach, weil du quasi, das hat der Makler auch da so ein bisschen, ne, meint auch, ist gerade wilde
der
Zeit.
Der gute Makler
wahrscheinlich. Weil du gerade so,
bitte? Der gute Makler, der Ahnung hatte, wahrscheinlich der andere nicht.
Ja, mehr. Wir haben so kurz gesprochen und dann meinte ich auch so, ja, die 10-Jährigen laufen uns gerade weg. Und er so, ja, Bauzinsen sind gerade um 0,3 Punkte gestiegen oder irgendwie sowas. Wo du einfach so merkst, innerhalb von 3-4 Wochen hast du halt einfach so eine Konstellation, wo einfach, wenn du sagst, hier ist mein Budget, das ist dann fix, weil du planst ja nicht, dass du übermorgen irgendwie das doppelte Geld bekommst aus dem Nichts, sondern du sagst, du planst es für dich, sagst, hier habe ich gespart, hier ist mein Budget. So. Und dann passieren so 2 Dinge, 3 Dinge gleichzeitig. Und auf der einen Seite guckst du so, oh, tanken kostet, haben wir vorhin drüber gewitzelt, ne, tanken kostet einfach mal so ein Drittel mehr, plötzlich, ouch. Das kann ja, je nachdem, wenn du beruflich unterwegs bist, du jeden Tag irgendwie zur Arbeit fährst, dann kannst du auch nicht sagen, nee, zahle ich nicht. Plus, auf einmal geht der Bauzins hoch. Und das bedeutet dann so im Umkehrschluss, wenn du das einfach für dich so einfach annimmst und sagst, okay, das ist jetzt so, dann kann das, und das ist, wenn man sich das mal so vor Augen führt, was das bedeutet, dann slice dir das plötzlich so 50 oder 100.000 Euro weg. Also, je nachdem, ne? Und dann denkst du plötzlich, warte mal, ich habe jetzt einfach 50.000 Euro weniger Hausleistung. Ja.
Aber warum auch? Ne? Also so ohne Grund gefühlt dann so, ne? Ja.
Und das war im Zweifel dein Sicherheitspuffer. Ja. Weil du planst ja im besten Fall, sagst du, okay, Handwerksarbeit, so, man kann immer was schief gehen, kostet immer mehr, als man plant. So, Sicherheitspuffer weg.
Ja.
Das heißt, da gehst du auf, das ist jetzt kommt der Punkt, da gehst du halt zu Immo-Scout oder sonst wohin und sagst, ich ändere jetzt mein Suchkriterium, weil mein Budget, was ursprünglich, keine Ahnung, 6.000 war, ist jetzt so 550.000. Fairerweise, weil du musst ja, also, du willst ja nicht übernehmen. Ja. Und dann auf einmal geht die Anzahl der Ergebnisse runter um die, weiß ich, die Hälfte. Mhm. Und dann denkst du so, okay, es waren sowieso schon nur 3 Häuser da, die ich gekauft habe. Jetzt sind es 1,5. Und das eine ist kein richtiges Haus, sondern einfach großes Zelt. Und denkst du so, und das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen, wie soll ich sagen, wie so einfach so, also ein bisschen so, du hast so einen kleinen Traum in seiner Form, in der Seifenblase und der fliegt so, der ist sowieso super fragil und eigentlich darf nichts schief gehen. Und auf einmal,
Ja, und du kannst nichts dafür, ne? Also es ist nicht halt, also ich finde, das fairer fühlt sich das ja im Zweifel an, wenn du sagst, ja, ich habe auch eine dumme Entscheidung getroffen. Keine Ahnung.
Ich höre dir zu.
Ja, ich habe irgendwie das Auto, ich habe einen Unfall mit dem Auto gebaut, deswegen muss ich nur das Auto kaufen. Ja gut, dann verschieben wir den Hauskauf eben jetzt um 5 Jahre, wir mussten diese Ausgaben machen, weil ich ein bisschen dumm war oder so. Das ist ja dann irgendwie noch vertretbar für den eigenen Kopf, könnte ich mir vorstellen. Aber so dieses Gefühl zu haben, ja, weil irgendwas auf der Welt passiert und es noch nicht mal jetzt einen direkten Bezug zu, keine Ahnung, Politik oder sonst irgendwas hat, sondern einfach, weil der Markt das so macht, dann auf einmal zu sagen, okay, jetzt kann ich mir nur noch irgendwie ein Zehntel weniger von diesem Haus leisten, das finde ich halt so verrückt. Und vor allem, wenn man ja auch irgendwie weiß, damit kenne ich mich wirklich nicht aus, aber ich glaube, es ist ja so, dass du quasi theoretisch dir, also angenommen, du sagst, du kriegst einen Kredit von der Bank und du sagst, das sind irgendwie keine 600.000 Euro und dann sagst du, okay, ich möchte, dass mein Zins in 30 Jahren ist das Haus abbezahlt dann mit der und der Rate und ich möchte, dass mein Zins immer gleich bleibt. Dann kann dir wahrscheinlich eine Bank auch 30 Jahre Prozent Zinsbindung anbieten, dann zahlst du wahrscheinlich aber ein Drittel mehr. So, ja, also das heißt wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Geld. Ja. So. Das heißt, was ich so mitbekommen habe, ist ja eigentlich so, die Leute versuchen irgendwie so 10 Jahre Zinsbindung irgendwie für sich rauszuholen. Das klingt irgendwie.
Das ist Standard. Zehn Jahre ist ein Standard.
Genau.
Und, aber 15 Jahre wäre eine Option, 20, wenn du richtig Bock hast.
Ja. Und dann, dass man dann Leute vor die Entscheidung stellt, zu sagen, oder also, ne, die suchen die sich ja selber aus. Also, das ist ja selbst gewählt, aber dann zu sagen, ich traue mir jetzt zu abzusehen, wie viel Versicherungsbeitrag ich quasi zahle, wie lange möchte ich mich absichern und so. Weil ich glaube, Zinsbindung ist aber zumindest so, dass wenn der Zins niedriger ist, dann bist du nicht daran gebunden, oder? Du profitierst schon, wenn der Zins niedriger wird, dann musst du nicht den zahlen, oder?
Nee. Du gambelst, legst dich fest.
Du verlierst auch, ich dachte, der geht dann.
Das heißt, wenn du kannst jetzt 10 Jahre binden bei 4%, morgen sagt der Zins auf 0%, du zahlst deine 4%.
Das ist ja noch mieser. Ich dachte, du sicherst dich nur nach oben ab. Und deswegen, sicherst dich nach oben ab. Und zahlst dafür den Aufschlag, aber wenn es tiefer geht, dann hast du den Aufschlag gezahlt, bist selber schuld, aber zahlst trotzdem den realistischen Zins. Das ist ja noch mieser. Also,
mies, ist aber es ist zum Beispiel anders. Ne? Also, zum Beispiel in Estland ist das so, du hast variablen Bauzins. Mhm. Der ändert sich quasi, je nachdem, wie die Zinslage sich ändert.
Okay, gehst du in beide Richtungen. Der ist so ein bisschen geknüpft daran, sozusagen, dass der immer so.
Ja, genau, das ist dann der Leitnotenbankzins plus Aufschlag von X. So. Und der geht halt rauf und also der bewegt sich halt. Das heißt, dein Zins ändert sich halt mit der Zeit. Es ist halt so, das ist so ein bisschen auch so typisch deutsches Denken, so diese Zinsbindungsthematik auf die lange Frist. Andere Länder haben das auch, aber dann hast du halt beide Optionen. In Deutschland kannst du, glaube ich, gar keine Baufinanzierung mit flexibler Rate machen als Privatkunden. Ich glaube, das geht gar nicht.
Ja, aber wäre die flexible Rate nicht keinen. Eine Zinsbindung zu machen?
Genau, das meine ich. Das kannst du aber in Deutschland, glaube ich, gar nicht.
Du meinst,
ich
glaube, im BGB steht
drin, 10 Jahre ist Standard.
Das ist ja super crazy dann.
Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja? Du hast auch das ist auch interessanterweise, das ist so ein bisschen, deswegen, Immobilienmarkt in Deutschland ist ganz speziell. Und deswegen, du hast zum Beispiel ja auch das quasi steuerfreie Verkaufsrecht nach 10 Jahren.
Ja, genau.
Interessanterweise. Ist zufällig vielleicht dieselbe Laufzeit, aber das sind so Sachen, die machen deinen Markt halt so, wie er ist. So, die haben einen starken Einfluss darauf.
Ja,
deswegen sind meistens ja 10 Jahre, so die meisten Leute haben keine Probleme die ersten 10 Jahre. Und dann wird spannend. Dann wird auch dieses Jahr spannend, weil, wenn du dich erinnerst, 2016 war ja ein Bauzins 1, irgendwas.
Ja, ich erinnere mich.
Also, damals war auf jeden Fall, Zinsen waren halt im
Keller. Ja.
So, damals haben wir gut Aktien gekauft und uns gefreut, weil alles hochgegangen ist. Du musstest einfach nichts machen. Ja. Alles geklappt. So. Das war so Nullzinsphase.
Wo Leute sagen, so, du bist dumm, wenn du da kein Haus gekauft hast. Also, was natürlich Quatsch ist.
So, aber, jetzt 2016, 2026, 10 Jahre später, jetzt kommt die Refinanzierung. Mhm. Jetzt gehst du zu deiner Bank und sagst, ja, ich brauche eine Verlängerung von dem Bums, ist ja noch nicht abbezahlt. Was ist denn jetzt so drin? Und sagt die Bank, ja, letzte Woche waren es 3,5, heute sind es 3,9.
Wir kommen von 0,5% oder 0,1 oder so.
Ja, so 1,5 oder sowas, ja. Das hängt natürlich stark davon ab, wie viel du zurückgezahlt hast. Hast du viel getilgt? Hast du 3%, 4% getilgt? Oder hast du 1% oder 2% getilgt? Und im Zweifel zahlst du jetzt einfach deutlich, so eine Schippe mehr sogar, als was du eigentlich gedacht hast. Also eigentlich, da gehst du davon aus, nach 10 Jahren habe ich ja schon zurückgezahlt, da zahle ich dann, die Refinanzierung wird dann vielleicht sogar die Rate günstiger pro Monat, da kann ich irgendwie das sparen. Nee, im Zweifel zahlst du jetzt sogar mehr Rate. Und dann ist die Frage, kannst du das? Und das ist jetzt ganz spannend. Und das ist das, was wir auch jetzt manchmal so sehen, wenn du so Annoncen durchguckst. Du hast den klassischen Fall, Haus aus den 60ern, da steht schon gefühlt drin, hier die Großmutter ist verstorben und die Enkel wollen es verkaufen. Ja. Klassiker. Ja. Aber manchmal siehst du auch Häuser, wo du denkst, warum ziehen die da aus? Du Kinderzimmer so eingerichtet. Du denkst so, hey, die sind doch 6 Jahre alt. Ja. Das ist ein Spielkinderzimmer für so einen 6-Jährigen oder so. Und da stellt man sich so die Frage, irgendwie unangenehm. Ja. Willst doch gar nicht drin wohnen im Zweifel, weil du bist denen das Haus geklaut. Ja. So.
Obwohl die es also, natürlich verkaufen müssen, im Zweifel.
Nee, ja, so, ne? Ja. Aber vielleicht wollten die da gar nicht raus. Mhm. Oder vielleicht auch Entscheidung, kann ja auch sein. Dann ist das noch was anderes, ja.
Aber das heißt, das ist ja wirklich nochmal eine neue Information für mich. Das heißt, du spielst ja eigentlich so ein Spekulationsgame, weil die Bank sagt, so, also für die Bank ist das ja ein Verlust sozusagen, wenn sie, also angenommen, du musst die Zinsbindung nehmen, so, für beide Seiten. Ja. Das heißt, die Bank hofft natürlich darauf, dass der Zins unter der Zinsbindung quasi ist. So nach dem Motto, hey, wir machen deine Zinsbindung jetzt auf 3% und der Zins ist aber eigentlich bei 2% und du denkst dir, ja cool, ich verdiene jetzt 10 Jahre mehr an dieser Person, als ich eigentlich verdienen könnte sozusagen. Und als Konsument oder als Kreditnehmer spekulierst du da drauf mit diesen 10 Jahren, dass der Zins steigt und du aber Glück hast mit der Zinsbindung. Und ich finde es immer noch völlig absurd, dass du gezwungen bist, daran zu binden, weil dann musst du doch die ganze Zeit überlegen, ich will jetzt das Haus und wenn ich wirklich 10 Jahre Zinsbindung nehmen muss, dann muss ich ja darauf wetten, dass die nächsten 10 Jahre der Zins steigt. Weil sonst kann ich ja das Haus nicht kaufen, weil ich ja dann, also weil ich dann ja jedes Mal denke, shit, hätte ich mal ein Jahr später gekauft, weil dann wäre die Zinsbindung so und so gewesen. Das finde ich so verrückt.
Ja.
Das finde ich
verrückt. Also, ich meine, also man muss fairerweise sagen, du kannst, wie soll ich sagen, du kannst als Bank in der Regel das nicht einfach spekulativ lassen. Also die Bank geht sofort hin und hedgt den quasi. Also die sagt quasi, ich bin jetzt 10 Jahre so und so viel gebunden, dann kaufe ich eine Zinsänderungsversicherung quasi, die kostet mich so und so viel Euro. Das passt doch in meine Marge, wenn ich trotzdem Geld mit, dann passt das so. Mhm. Und also das geht schon. Mhm. Jetzt gucke ich gerade, ich gucke gerade nochmal nach, ob das nicht geht.
Ja.
Ich kenne das tatsächlich nicht von der Zeit bei der bei der Sparkasse.
Weil du keinen Immobilienkram gemacht hast, ne? Kein Kredit.
Aber das war halt
da war klar.
Es kann sein, dass es auch geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dann ist es nicht üblich, also gar nicht üblich und die meisten machen halt eben, ne? Weil aber im Grunde genommen
das müssen wir uns historisch mal angucken, ob das im Schnitt auch immer Sinn gemacht hat für den Konsumenten. Weil, also ich verstehe ja schon den Gedanken, wahrscheinlich ist es eher dafür da, um die Person zu schützen, um zu sagen, hey, pass auf, wir geben diese 10 Jahre Sicherheit, damit du den guten Plan machen kannst. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht gab es davon auch zu wenige Zeiträume in der Geschichte, wo man dachte, ja, die Zinsbindung ist eigentlich kein Vorteil für den Konsumenten gerade, sondern eigentlich für die Bank im Zweifel. Da müsste man mal unter die Lupe nehmen und dann dieses Gesetz ja im Zweifel auch anpassen, wenn man feststellt, eigentlich ist es gar keine große Hilfe.
Ja. Ja. Also ich glaube tatsächlich, historisch wenn ich mich richtig erinnere, du hattest, glaube ich, in den 90ern hast du teilweise sogar 6% Finanzierung, Baufinanzierung. Ne? Und dann hast du irgendwie Anfang der 2000er ging es ein bisschen runter und dann irgendwie die 2010er ging es dann einfach komplett in den Keller und jetzt gehen wir wieder quasi, jetzt nähern wir uns dem historischen Mittel quasi mit 3-4%, glaube ich, an. Das heißt, je nachdem, ich glaube, du hättest massiv davon profitiert in der Phase, der quasi vor 20 Jahren angefangen bis quasi vor ein paar Jahren, also jetzt so bis 2008 quasi war es so, Finanzkrise, Zinsen gehen runter, ob dann quasi wäre es halt, wenn du da vorher finanziert hast, hast du A-Karte gezogen. Mhm. Und ansonsten glaube ich, ist es gar nicht so, also weiß ich nicht, gab es nicht diese riesen Schwinge außer Ölkrise 1900 irgendwann, keine Ahnung.
Das heißt, in der Regel sagst du gerade so ein bisschen so, keine Ahnung, wenn du jetzt die Zinsbindung bei 6% hast, ist in der Regel die Schwankung in den nächsten 10 Jahren zwischen 5,6 und 6,4% sozusagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 10 Jahren jetzt der Zins auf einmal auf 3 geht, ist nicht so gegeben gewesen in der Regel. So.
Also eigentlich musste schon irgendwas passieren. Das Ding ist aber, was doof ist, in Anführungszeichen, ist, normalerweise hast du eine sehr starke Korrelation zwischen Zins und Preis. Ergibt ja auch Sinn. Ja. Preis, also Zins geht hoch, Preis geht runter.
Ja. Weil, also wie gesagt, beim Bauen vor allem, ne? Also wenn
Aber auch bei so Bestandsimmobilien, dass man sagt, okay,
bei Immobilien, das meinte ich. Also bei Immobilien macht das Sinn.
Auch bei Autos hast du auch so einen Abnahmen, also hast du auch tatsächlich, kannst du sehr stark messen, wie viele Autos insgesamt weltweit verkauft werden, je nachdem, wie Zinssätze sind. Aber Weil alles, was halt finanziert wird, reagiert halt eigentlich quasi mit dem Zins so ein bisschen mit, was auch Sinn ergibt, ja. Weil, ne, wenn du jetzt sagst, von vorletzter Woche auf heute sind mir 15.000 Euro Budget weg, das gilt ja für alle gefühlt, und dann muss der Verkäufer sich fragen, so, kriege ich es noch verkauft, und wenn nicht, dann muss ich halt 15.000 Euro runtergehen, damit die Leute wieder in den Markt quasi reinkommen, weil die habe ich ja ausgepreist mit meinem 15.000 Euro zu viel.
Genau, dafür bleibt die Zielgruppe ja dieselbe. Du musst halt dich mit der Zielgruppe bewegen im Zweifel, wenn du das loswerden willst.
Genau. Ja. Genau. Und das ist halt das. Ich habe das Gefühl, der Immobilienmarkt in Deutschland ist halt super träge. Das liegt unter anderem daran, dass halt eben du diese 10-Jahres-Bindung halt hast.
Und die Spekulation.
Was halt im Zweifel heißt, der Zins ist gestiegen, gefallen, ist mir scheißegal, ich sitze das aus quasi, ist ja gar kein Ding. Und dazu kommt halt einfach, du hast halt, wie halt überall chronischen Mangel an Neubauland und so weiter. Das heißt, du hast einfach viel zu viel Nachfrage und viel zu wenig Angebot. Das ist halt grundsätzlich, das macht halt den Markt halt auch träger, weil es gibt immer wen, der das irgendwie noch sich leisten kann und so weiter und so fort. Das heißt, so ein bisschen dieses, was manche jetzt vielleicht auch die letzten Jahre gehofft haben, und jetzt würde es lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht so ein bisschen so gehofft, ist, dass wenn halt eben die Zinsen wieder hochgehen, dass du vielleicht dann so ein bisschen Dynamik reinkommt. Ja. Ne? Dass halt eben sagt, okay, die Preise bewegen sich auch mal in irgendeine Richtung, aber das hast du halt in der Regel halt irgendwie nicht so stark wie in anderen Märkten. In den USA ist das sehr merklich, da gibt es fast nur variable Zinsen, und da siehst du sofort, ne, Google-Trends, wie verkaufe ich mein Haus, ne? Also instant.
Das ist eine Haus quasi, das heißt, mal für 700.000 drin in der einen Woche, und dann einen Monat später ist es bei 660.000, dann also so meinst du, ne?
Ja. Genau, ja. Und das ist halt so ein bisschen, da merkst du, da ist so Dynamik im Markt. Das hast du in Deutschland halt, also jetzt jedenfalls hier in der Gegend hast du es gar nicht, sondern, und da frage ich mich halt so, okay, aber kommt die noch? Also, ne, das wäre ganz spannend, jetzt die Folgefrage. Und weil eben, du musst halt schon sagen, okay, es gibt ja auch sowas wie Bodenrichtwerte, da sagt irgendwie, keine Ahnung, sagt das Land hier, dieses Grundstück hat, kannst du mindestens 6 Euro für verlangen, das haben wir so historisch jetzt herausgefunden. Und auch diese Werte, die fühlen sich auch sehr träge an.
Ich
frage mich zum Beispiel heute noch, ne, ob jetzt, also weil ich das Nachbargrundstück nehme, das ist ein Bodenrichtwert von 6 Euro pro Quadratmeter, das heißt, wenn du da, weiß ich nicht, 600 Quadratmeter hast, dann hast du 360.000 Euro fürs Grundstück, so die du zahlen musst. Ob der Preis überhaupt noch der neue Marktpreis ist, oder ob es jetzt in, weiß ich, ein paar Monaten dann auch so eine Anpassung gibt, und dann sind es vielleicht nur noch 300.000 Euro. Also es geht nicht GIF null und so weiter.
Ja, klar, aber
ich frage mich,
bei diesen Summen machen ja keine Schwenkungen
was kommt.
Ne? Also genau, also das ist ja das Ding, man könnte, also na klar, naiverweise könnte man jetzt denken, ja, man hofft, dass man wieder zu 0% finanzieren kann, so gefühlt und so, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass auch 0,3% über viel entscheiden bei diesen Summen, wie du gerade ja gemacht hast, das Beispiel.
Exakt, ne? Und, ja. Ne, und wie gesagt, der Zins ist gar nicht so entscheidend, weil solange der Preis quasi sich an den Zins anpasst, ist ja alles fein. Doof ist nur, wenn der Zins dir quasi wegläuft und die Preise quasi nicht mit runtergehen.
Verstehe.
Quasi, was du ja erwarten würdest in einem funktionierenden Markt. Aber ich glaube, der Markt ist einfach nicht so richtig, ich würde sagen, da herrschen andere Mechaniken, die das so ein bisschen festzurren. Und deswegen bleibt halt spannend, wie sich das entwickelt. Aber faktisch, und das ist halt interessant, wenn du so historisch guckst, dann gibt es diese schönen Tabellen so nach dem Motto, wie viele Jahresgehälter musstest du quasi brutto zusammenlegen für ein Haus, ne? Und das ist so interessant, weil der Faktor halt einfach stetig wächst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Leute in den 60ern gebaut haben, da war es so, keine Ahnung, 3
Jahresgehälter.
Ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber das ist 3 Jahresgehälter. Ne? Wenn du zum Beispiel 50.000 Mark bedient hast, dann hast du das Haus für 150.000 Euro für 150.000 Mark gekauft. Also jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Vielfachen davon, dass es eher nicht 3, sondern eher 15 Jahresgehälter sind. So, oder je nachdem, ne? Oder halt 7 oder 8 oder 9. Was einfach nur zeigt, so dass eben dass die Leistbarkeit von der Immobilie quasi im Vergleich zu anderen Generationen einfach so ein bisschen, gerade so ein bisschen davonläuft. Und das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen die Realität, mit der man irgendwie so, wo man sich selber rekalibriert, wenn man auch gerade so mit seinen eigenen Eltern vielleicht vergleicht, oder die Großeltern, ne, wo es, ja, dann bist du, weiß ich nicht, 30 und dann baust du ein Haus. So. Und jetzt ist es eher so,
Schimmer, Oma.
Gibt's halt doch dieses Meme so, da meine Eltern mit 25, lass mal Kinder machen, ein Haus bauen und so alles so entschieden, so gar kein Ding, und du bist 30 und fragst dich, ob du heute Abend bei Uber Eats bestellen kannst. Also so ein bisschen dieses, du hast einfach ganz andere Probleme. Und das ist, da bin ich echt, also manchmal fehlt mir die Fantasie, man vergleicht sich ja selbst dann auch mit anderen und guckt so wie viel verdient man und was kann man sich leisten? Und manchmal stelle ich mir die Frage, hä, wie geht das? Wie machen Menschen das überhaupt noch?
Wahrscheinlich, oder?
Das, genau.
Das ist ja, glaube ich, aber, also wenn ich, also wenn ich das aus der linken Politik so mitbekomme, ist das halt dieser Unfairness, also der Faktor, der einfach diesen Markt, gerade wenn es um solche Ausgaben geht, glaube ich, hart beeinflusst einfach im Zweifel. Ne?
Ja. Wobei, also das ist auch interessant, ich habe das Gefühl, das ist so Erbe im Sinne von, klar, also du verkaufst dann das Haus, ne? Nicht im Sinne von, also vielleicht viele ziehen auch vielleicht in die Häuser ein dort später.
Ich dachte eher, dass einfach Geldsummen, dass die Leute halt einfach den den Vorteil haben, so, hast du halt 200.000 Euro auf dem Konto und kannst halt einfach sagen, ich mach das jetzt. Und du musst nicht erst diese 200.000 Euro ansparen, wofür Leute dann im Zweifel 10 Jahre brauchen. Ja. Und deswegen können die viel früher in diesen Markt quasi reinsteigen im Zweifel.
Ja. Ich finde so, ja, das stimmt 100%. Also es ist so ein bisschen wie, ne, jemand gewinnt im Lotto, dann kannst du natürlich alles kaufen. Was ich, wenn ich so rauszoome und auf das ganze Ding draufschaue, was ich halt so kritisch finde, ist, du hast halt so ein bisschen wie, weißt du, wenn du jetzt, sagen wir mal, du investierst in Nestle und dein ganzes Vermögen ist in Nestle-Aktien und dann heißt es, oh, die klauen Brunnen in Afrika, dann ist Aufschrei und du sagst, es ist mir egal, zahlt Dividende. So. Und das Immobilien-Game ist in Deutschland ja so, dass es so mit das, wenn du also nicht für dich selber kaufst, sondern du kaufst, um zu vermieten oder zu verkaufen, ist das so ein richtig sexy Steuergame. Weil du einfach dann nach 10 Jahren kannst du den Gewinn steuerfrei veräußern. Aber du kannst halt auch, wenn du vermietest, ne, oder halt in dieser Phase, kannst du es halt, du hast Abschreibemöglichkeiten, das heißt, du kannst deine Steuerlast senken und die greift ja teilweise sogar in deine Einkommensteuer mit rein. Das heißt, du kannst da so Steuerklassen miteinander mischen, indem du das
machst. Ich hab's mal so ein bisschen mitbekommen,
Und du kannst halt auch, ne, so alle arbeiten daran, aber auch Kreditzinsen, so kannst du ja alles so ein bisschen, das heißt, du hast auf der einen Seite halt Leute, die sagen, hey, wenn, also ich habe ein Interesse daran, weil ich Immobilienbesitzer bin oder das auch, so weil ich da quasi meine Pferde drauf gesetzt habe, wäre es ja total schlimm, wenn der Preis fällt, das zerstört ja meine ganze Kalkulation. Das heißt, du hast halt, und steuerlich gesehen hast du alles so ein bisschen in diese Kerbe reinfokussiert, so, du hast keine andere Asset-Klasse, die so steuerlich so sexy ist, von allen Möglichkeiten, die du hast. Und auf der anderen Seite willst du ja aber auch quasi Wohnraum schaffen für Menschen. Und das heißt, aktuell Wohnraum zu schaffen, wäre die einfachste Möglichkeit zu sagen, naja, da gibt es halt neue Baugrundstücke, Baugenehmigungen werden ein bisschen simpler und so weiter. Das kannst du ja alles machen. Aber dann hast du ja dann, also wenn du jetzt mal so 100 Menschen nimmst, die einen 50 sagen, ich habe aber eine Hütte, mir ja schade, dass die anderen sagen, ja, aber das wird mir total gut tun, dann hast du auf einmal zwei Gruppen, die gegeneinander stehen, wo nicht quasi einstimmig klar ist, was der richtige Move wäre, weil die einen sagen, das ist aber meine Rente und die anderen sagen, ja, aber ich hätte gerne.
Aber ich hätte gerne, also ich, ja, genau.
Ja. Und das ist halt per Design einfach so ein bisschen, ja, wie ich sage, nicht so trivial, dass man halt eine Einstimmigkeit daraus hört. Ja. Also du wirst jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, was wäre jetzt der richtige Move, dann wird es nicht. Also dann sagen viele, hey, das ist aber doof, weil dann sinkt ja der Preis meiner Immobilie im Zweifel. Und ich habe die auch Kredit finanziert und das muss jetzt aber laufen, weil ich habe das ja, ne, ist ja auch schwierig, wenn du das halt als Investment finanzierst und eine gewisse Rendite dann rausziehen musst, weil sonst deine Investment-These nicht aufgeht.
Und das ist ja auch diese Art Klassenkampf, den man sozusagen auch in der Politik dann eben sieht, ne? Wo du dann eben merkst, einen vertreten eher die Vermieterinteressen, die anderen eher die Mieterinteressen, wo dann aber oft ja zu kurz kommt, also was ja dann in der genauen Debatte dann ja oft auch rauskommt, so dieses, es gibt ja nicht den Vermieter. Es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt Vermieter bist, der irgendwie 300 Wohnungen vermietet oder ob du halt eine Wohnung vermietest. Aber selbst der, also das klingt dann so blöd entschuldigen, aber selbst der mit den 300 Wohnungen kann sich ja sonst verhoben haben sozusagen. Selbst auch der kann ja quasi daran kaputt gehen im Zweifel in irgendeiner Form. Klar. Und so, ne? Jetzt können wir sagen, ja, dann musst du ja besser kalkulieren und so, aber das kannst du ja zu dem mit der einen Wohnung auch sagen und so. Und deswegen ist das immer so ein fieses Game irgendwie, auf wessen Seite du dich jetzt schlägst, weil du nicht mal sagen kannst, ich bin jetzt der Gute, wenn ich mich auf die Seite der Mieter stelle sozusagen, weil die wollen ja nur Wohnraum haben, die armen Menschen. Genauso kannst du ja die Vermieter haben, die halt sagen, ja, ich will ja auch im Zweifel eigentlich einen Wohnraum bereitstellen und damit ich das weiterhin kann, muss ich halt selber das irgendwie hinkriegen, weil sonst muss ich den Wohnraum so teuer machen, dass ich dann der böse Vermieter bin und dann hasst ihr mich alle. Aber das geht ja dann nur so, weil ich muss ja auch überleben als Vermieter und so. Das ist ja dann oft so ein bisschen.
Ja, und aber dann wird ja gerade auch, das ist moralisch vielleicht irgendwie zu vertreten, wird ja gesagt, ja, Moment mal ganz kurz, aber der Vermieter darf ja gar nicht so viel machen, also darf ja gar nicht Miete anheben. Zum Beispiel, was soll unsere Vermieterin jetzt machen? Die kann jetzt sagen, ich erhöhe euch die Miete, aber dann kann sie auch nur so ein bisschen was machen. Also sie hat da auch nicht so viel Spielraum, weil es eben da auch Deckelung gibt. Sondern sagt, dann sagt ja auch der andere Vermieter potenziell, ich baue nicht noch eine Wohnung, ist doch trotz Steuervorteile und allem. Mhm. Ich kann ja, also das ist ja total riskant. Ich bin ja total auf ganz dünnem Eis, wenn ich da maximal so viel verlangen darf. Da muss ja mein Zinssatz in 10 Jahren sich nur so Mühe ändern und schon bin ich raus und schon zahle ich drauf. Und das ist so ein bisschen gerade dieses Dilemma, glaube ich, weil man merkt, es wird heiß oder es ist schon heiß, der Wohnraum ist teuer und man versucht man so ein bisschen so die Symptome zu mildern, mhm. so, ja, lass mal die Mieten deckeln. Mhm. Aber dass dann noch weniger Wohnraum steht, ist halt die Konsequenz, die du eigentlich nicht haben willst. Das heißt, so ein bisschen, wie komme ich da raus? Mhm. Und ich glaube, gerade jetzt fühlt es sich nicht so an, als würde sich der Markt, so, weißt du, so ein Dammbruch, so befreien, so auf einmal, ach, guck mal hier, da sind Bauprojekte, da ist ein Kran, guck mal, da wird, sondern es ist eher so, dass man alles so denkt, so, ja, es müsste irgendwas passieren, was aber niemandem gut tun wird, weil wenn es kracht quasi, so, weil die Zinsen durch die Decke gehen, dann hast du andere Probleme, weil warum gehen Zinsen durch die Decke? Ja, weil man sagt, ja, kann sich Deutschland Schulden noch leisten? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Oder weil es Krieg gibt und so weiter. Das sind so Faktoren, wo du sagst, eigentlich willst du gar nicht, dass es kracht, aber damit du dein Haus bekommst, müsste es eigentlich ein bisschen krachen. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen perfide, dass man halt so denkt, so, ich will, dass andere Leute leiden, ich will, dass die Familie ausziehen muss, weil sie ihre Finanzierung nicht leisten kann. Das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja gar nicht einziehen.
Ja.
Aber das ist der Weg.
Ja.
Und dann denkst du dir so, das fühlt sich einfach alles nicht gut an. Ja. Das fühlt sich nicht gut an.
Ja, ein Faktor ist mir auch noch eingefallen, es ist ja dann so, klar kann man sagen, das ist schon ein falsches Konzept gewesen, aber ich glaube, viele ältere Menschen haben sich auch daran gewöhnt, dass sie halt sagen, ja, das ist mein Haus, ist meine Altersvorsorge sozusagen in einer gewissen Form. Ne? Wenn ich das verkaufe, dann kann ich da irgendwie in mein Seniorenwohnheim und whatever da meinen Lebensabend verbringen. Was wahrscheinlich, als sie das Haus gebaut haben, nicht der Plan zwingend war, weil man nicht absehen konnte, wie Hauspreise explodieren und so weiter und so fort. Aber die letzten 20, 30 Jahre hat es wahrscheinlich ja schon so ein bisschen das Denken auch bestimmt, dass man so dachte, ich muss ja gar nicht so viel zur Seite legen vielleicht, ich muss ja gar nicht mir dafür so Gedanken machen, weil ich verkaufe mein Haus und dann bin ich eigentlich fein. Und das heißt, dieser Crash würde ja diesen Leuten auch allen das Genick brechen. Also der würde dann ja auch dafür sorgen, dass wir ganz viele, weiß ich nicht, Leute haben, die im Zweifel, sag ich mal, vom Gehalt oder wie auch immer in der Altersarmut kratzen und sich auf ihr Haus verlassen, das sie teuer verkaufen können. Womit sie dann wieder junge Familien quasi abziehen würden, also abziehen in Anführungszeichen, Sinne, wo junge Menschen dann vielleicht zu viel Geld bezahlen würden. Aber du hast quasi, wie du sagst, auch diesen Kampf, wo es nicht das Gute irgendwie dann gibt, weil du immer ein Szenario stricken kannst und denkst, das wäre jetzt aber für die ja dann blöd. Das wäre ja für die jetzt aber blöd. Und wer ist nachher der Bedürftigere sozusagen? Und ich glaube, am Ende ist es dann vielleicht ganz gut, wenn man auf der Seite steht, wo man sagt, ich muss kein Haus kaufen, ich kann und also ich will vielleicht, ich habe Lust darauf, aber nicht komme, was wolle. Wenn es sich gut anfühlt, mache ich das. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich glaube, das ist gerade so die komfortabelste Situation, die man irgendwie haben kann, weil sobald du in diesem Game drin bist, bist du ja total abhängig von diesen Mächten, die wir gerade gesprochen haben in der gewissen Form. Ne?
Ja, und es bleibt halt auch, das ist auch so ein bisschen das Interessante, das hatten wir in dem einen Gespräch mit dem einen Makler, der sagte so, hey, Leute, ihr habt hier eine Ölheizung drin. Ne? Die ist 35 Jahre alt. Aber die wurde damals gebaut, ein Qualitätsstandard, das ist wie so ein Dieselmotor, der läuft 100.000 Jahre. Mhm. So, guckt euch das Ding an, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht so ein Plastikrohre, sondern es ist halt das Industriegut. So, dann sagte er, bringt euch im Zweifel nichts, wissen wir jetzt nicht, aber im Zweifel müsst ihr das Ding in ein paar Jahren neu machen. Ja. So, aber das wissen wir jetzt aktuell nicht, weil es ändert sich ja gerade wieder was am Gesetz. Ja. Und das ist halt auch das Schwierige, glaube ich, weil das muss man sich auch mal vor Augen führen, weil es mir so klar geworden in diesem Game ist, wenn zum Beispiel wenn du per Gesetz quasi gezwungen bist, große Umbaumaßnahmen zu tätigen, wenn du dann der Käufer bist und da sagt dir, ich bin jetzt quasi, ich gehe jetzt in Rente, ich verkaufe mein Haus, dann weißt du plötzlich, die müssen ja dann aber noch 100.000 Euro reinstecken in Umbaumaßnahmen. Müssen die. Nicht, weil die wollen, weil die müssen. Weil die Heizung läuft vielleicht auch nicht, wer weiß. Dann musst du ja sagen, shit, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass ich vielleicht noch 500.000, 600.000 fürs Haus bekomme. Aber es wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil die sagen, Gutachter sagt, ich muss hier den ganzen Bums machen, machst du 550. Dann kannst du natürlich Glück haben, so dass quasi dein Grundstück so viel Wert hat, dass das Grundstück carried quasi. Mhm. Aber was man jetzt ganz häufig sieht, ne, bei den Häusern ist, die werden quasi unter Wert verkauft. Mhm. Also du zahlst quasi Grundstück und so einen symbolischen Euro gefühlt obendrauf. Mhm. Denkst du so, eigentlich kaufe ich ein Grundstück gerade. Weil wenn du rein nach Bodenrichtwert guckst, hat das Haus keinen Wert. Mhm. Im Zweifel sogar negativ Wert, weil du musst es für 30.000 abreißen oder was auch immer. Und das ist auch so absurd, wenn du dir vorstellst, da steht ein Haus mit Wänden und allem. Das ist aber nichts wert. Das ist aber nichts null wert. Mhm. So im Gegenteil, das ist halt eine Schuld quasi. Mhm. du. Und das ist so eine Situation, wo ich auch denke, ich weiß nicht, ob man damit geplant hat, so, dass es, ja, so, dass man sagt, ne, so ich baue ein Haus und dann ist es halt in 30 Jahren einfach nichts mehr wert. Also nichts wert. Ich glaube, das ist, stellt man sich eigentlich nicht so vor. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist.
Aber ich bin auch nicht mehr genug drin in diesem ganzen Heizungsgesetz, Gedöns und so weiter. Aber war das nicht von Anfang an auch so ein bisschen dieses Missverständnis, dass es nie darum ging, laufende Heizungen irgendwie rauszureißen und Leute zu zwingen, dass sie laufende Heizungen irgendwie kaputt machen sollen? Das war auch dieses Missverständnis, was ihnen dann so in die Ohren geflogen ist. Und eigentlich war es nur, naja, wenn sie jetzt kaputt geht, dann musst du halt eine Wärmepumpe einbauen. Dann musst du halt irgendwie auf was anderes umsteigen sozusagen. Weil, und deswegen, ich vermute mal, dass dieses Szenario von, ja, du nimmst jetzt ein Haus und du musst alles machen, ist ja nicht zwingend der Faktor, sondern du musst die Dinge machen, wenn sie gemacht werden müssen sozusagen. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Alter von den Häusern, wo einfach viele Dinge gemacht werden müssen. Und dann hast du halt eben nicht mehr die Wahl zu sagen, ich nehme jetzt die Ölheizung nochmal für die nächsten 35 Jahre, sondern dann musst du quasi modernisieren sozusagen. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen das Problem.
Genau. Das ist schon an solche Faktoren geknüpft. Spannend ist halt dann, wenn du so, das ist halt das, was ich auch gelernt habe, einfach für mich ist, wenn du so, je nachdem, was für ein Technologieschiff du hast, musst du halt alles andere drumherum halt auch anpassen.
Klar, das ist halt Fenster, das ist dann Dach, isolieren, bla.
Genau, ich glaube, das, was jetzt so ein bisschen wieder, so ein bisschen die Änderung ist, die jetzt ansteht, aber das sind Gerüchte, noch nichts Konkretes, ist, dass du quasi dann wieder offen hast, also offen entscheiden kannst, was du machen möchtest, und dass es quasi über eine Art CO2-Bepreisung dann quasi gelenkt wird.
Okay, das heißt, die Ölheizung ist unendlich teuer, also nicht unendlich teuer, aber es wird sozusagen sehr teuer. Es
wird auch sukzessive teurer, nicht weil das Öl teurer wird, was es auch tut, aber weil dann sagt, kommt eine Steuer obendrauf, das heißt, du tankst einmal Öltank voll, x Liter plus 30%, weiß nicht, x Steuer, und dann wird es halt, dann denkst du ja auch so, ja gut, dann kann ich das andere nehmen.
Das heißt, du hast theoretisch die Chance, die Möglichkeit auszuwählen, aber wahrscheinlich wünscht sich die Regierung, dass die Vernunft der Rechnerei einfach sagt, das macht keinen Sinn. Aber du theoretisch kannst es machen, du hast die Freiheit, aber es macht eigentlich
keinen Sinn. Genau, aber es ist dann so ein bisschen so, dass du auch sagst, ja gut, das ist so ein bisschen, du kannst es vielleicht ein paar Jahre strecken, weil du sagst, erst ab 2000 so und so viel kommt dann diese Steuer dann oben drauf. Das heißt, du kannst sagen, ja, aber das sind auch so Faktoren, wo du jetzt dann entscheidest, machst du es dann oder machst du es jetzt? Ja. Weil du hast ja auch keinen Bock, da einzuziehen und dann sagst, auf einmal musst du die Heizung machen, weil die ausgefallen ist. Gerade so, wenn du da schon voll eingezogen bist, ist Winter, da sagst du dich oh shit, jetzt muss ich Heizung neu machen.
Ja, und jetzt hast du irgendwie dann diesen Kreditkram einmal durch, du hast diesen Gutachterkram durch, du bist selber noch nicht schuld an Sachen sozusagen, sondern du kannst einfach sagen, ey, jetzt machen wir einmal fresh und dann gehen wir mit dem Gefühl rein, okay, die nächsten 30 bis 50 Jahre ist es erstmal fein, je nachdem, welche Verschleißteile, also manche Sachen wahrscheinlich nach 30 Jahren, manche nach länger und so.
Genau.
Finde ich, also eine viel entspanntere Sichtweise, immer unter der Prämisse halt, ne, dass der Luxus sozusagen, dass man eben auch einen Kredit in der Höhe bekommt und dass man halt sagen kann, ich kann das aussuchen, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Szenarien, wo du sagen kannst, ja, ich kriege halt irgendwie einen 300.000 € Kredit, wir können jetzt gerade das Haus noch nicht super fresh machen, sondern es ist halt klar, in 5 Jahren machen wir das, aber dann will ich auch kein Haus kaufen.
Aber das ist halt auch genau das, was die Bank halt macht, ne? Banken sind dann jetzt auch kritischer, was das angeht, weil die halt auch, die gucken natürlich in die Zukunft, sagen, in diesen 10 Jahren, mal mindestens, wo du unser Kunde bist, danach wissen wir es ja auch nicht genau, kannst halt, dass du Bank wechselst nach 10 Jahren, und die den Kredit übernimmt, aber wenn du sagst, du bist jetzt 10 Jahre unser Kunde, wenn ich jetzt dieses Exposé anschaue und da steht drauf, Heizung von 1960 und die getauscht, dann sage ich, okay, da besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass die in den nächsten 3-4 Jahren, und dann rechne ich mal, was wäre denn der Umbau, dann sagst du, ja gut, ich kann dann als Bank ja schon antizipieren, dass du Öl dir nicht mehr leisten kannst, weil kommt ja die Steuer dann. Das heißt, ich gehe davon aus, du machst dann Wärmepumpe, machst vielleicht Fußbodenheizung, machst vielleicht Photovoltaik und dann hebe ich dann Preis dran. Und dann sage ich, sorry, Kredit geht nicht. Jetzt, weil ich weiß, oder das Risiko ist zu hoch, dass es in 3 Jahren halt nicht mehr passt. Das heißt, das macht halt vielleicht meinen Kredit dann einfach nicht mehr möglich, was dann eben die Realität ist, und dann musst du leben. Also keinerlei hier, du Armer, sondern einfach, das ist dann halt so.
Dann ist eben nicht
das Haus, aber das ist genau das, was halt eben, ne, also man merkt halt so, wie viele Faktoren so halt auf einen einwirken. Ein paar hat man dann eben nicht selber in der Hand. Mhm. Und da muss man halt eben auch vorausschauen, einfach planen und gucken, ob das so dann passt.
Ja, das ist, also das bleibt ja von, weiß ich nicht, Tape 14, als wir darüber gesprochen haben, vor 6 Jahren oder so. Dass so eine Hausentscheidung ja immer noch irgendwie einfach eine selbstgewählte Entscheidung sozusagen ist. So, ne? Du kannst ja auch in einer Wohnung wohnen. Du kannst im Zweifel auch das Haus in Buxtehude am Arsch der Welt dir kaufen. Wenn du unbedingt ein Haus haben willst, dann kannst du wahrscheinlich für ein Viertel von oder ein Drittel von den Preisen, die du es halt hier haben kannst, sozusagen.
Ja.
Das heißt, diese Optionen bestehen ja irgendwie alle. Die sind natürlich dann auch bitter und die sind nicht nur toll und so. Aber wenn dieser Haus Wunsch so groß ist, ja, dann ist es so, weil ich habe letztens noch mal so, es gab so ein ARD-Marktcheck-Video auch so, wo ich noch mal ganz schön, was wir auch schon, also was wir uns häufig ja schon mal hin und her geschickt haben oder so damals, wo einfach noch mal sehr so finanziell so verrechnet wurde und so gezeigt wurde, ja, es ist gerade einfach nicht, es ist nicht das Haus, also was die Leute immer gesagt haben, so, da investierst du in dein Eigentum, das ist so viel schlauer, so viel, du musst super viel ein Haus kaufen und dann hast du, ne, ist ein easy money und es ist so viel cleverer, sondern ja, es gibt sich irgendwie nichts. So, es ist eine Entscheidung, eine Lustentscheidung und keine, oh, jeder, der finanziell clever ist, muss ein Haus kaufen. So, in der Zeit leben wir gerade einfach nicht so richtig.
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also, ja, du musst quasi sagen, hey, ich hab's eigentlich, ich hab den ultimativen Luxus, ich kann es mir jetzt gerade gönnen. Weil auch da, ich muss immer wieder an die Vorlesung denken. Ich hatte so einen Immobilienprof, der hat mir quasi Immobilienmärkte so als einen Kurs für ein paar Wochen mal. Und der hat immer so eine Grafik gezeigt, es gibt einfach so, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es gibt so quasi Miete pro Quadratmeter versus Kaufpreis pro Quadratmeter. Ne? Das ist einfach, also aus meiner eigenen Warte heraus ist das in keinerlei Verhältnis. Also Mieten ist einfach viel smarter ökonomisch gesehen im Moment als Kaufen. Und das heißt auch damit ist quasi per Definition der Kauf eines Hauses ein Luxus und kein Investment, außer du kaufst natürlich aus Perspektive eines Investors, der dann aber eine ganz andere Rechnung hat.
Aber, deswegen, spannend. Ja. Willst du noch kurz 5 Minuten von Baby Botosso erzählen? Darauf erwarte ich die ganze Zeit noch.
Könnte ich gerne machen. Es war halt ganz witzig, weil es war so ein bisschen so groß angekündigt, hey, von wegen, ja, das ist so eine Art Hausmesse / irgendwie Sonder Special Tag mit ganz vielen tollen Rabatten und so weiter und so fort. Und auch so, dass man so sagt, ja gut, wenn es 15% gibt, ne, wenn so ein Kinderwagen kostet wie 2000 Euro oder was.
Ist noch in Häuserpreisen.
Ne, also aber 2000 Euro oder was, dann sagst du irgendwie, kannst du ja sagen, 15% sind irgendwie 300 Euro weniger, das ist schon mal ganz nett. Guck mal so, was so geht, ne? Ja. Und das war so Parkplatz gekommen, da wusste ich schon, okay, passiert der Exit.
Ja.
Kommst natürlich nicht raus. Aber dann so, hey, cool, das war frei geworden, kurz geparkt und dann gehst du rein und denkst dir so, es war halt einfach, also auch da, ne, das ist so ein bisschen auch so ein bisschen für mich nochmal so, man hat ja immer seine Theorien und dann sucht man nur an allem, was die Theorie
bedeutet.
Aber die Bereitschaft quasi, sich das anzutun, was wir da erlebt haben, muss bedeuten, dass 15% echt wichtig sind gerade. Weil, kannst du dir so vorstellen, das sind so 3 Gänge und da stehen so, wie bei Zweiradfeld, so statt Fahrräder stehen da halt eben Kinderwägen. Ja. So, Kinderwägen. So. Und in den Reihen stehen die Leute quasi Schlange.
Ach, um zu testen an dem einen Wagen sozusagen. Ach so, oder sowas.
Oder sich beraten zu lassen, weil nur so kannst du kaufen. Du kannst nicht einfach so ein Ding nehmen und zur Kasse gehen, sondern du musst so, ist wie beim Möbelkauf so ein bisschen. Nur, man kennt das vom Möbelkauf, da gehst du in so einen Möbelladen, das ist so, sagst du Echo und hörst dein Echo 15 Mal so, Echo, weil niemand drin ist. Und dann ist so, dann kommst du so aus irgendeiner Ecke so jemand, so wie so Papier, so ganz bleich und so Tageslicht. Und da war es genau andersrum, da waren so 1000 Leute pro Verkäufer so. Und die haben sich echt da angestellt und waren teilweise sogar mit so Kids auf den Arm und so selber noch so Kinderwagen hier und so. Also die haben sich da echt viel angetan und die Kasse an der Schlange, die Schlange an der Kasse, die ging auch quasi so ein bisschen so halben Kilometer bis zum Rottersee gefühlt. Und also das zeigt halt, das war schon ein Event, das war schon wichtig irgendwie, dass da irgendwie an dem Tag auch der Sack zugemacht wird. Und für uns war das eher so ein okay und raus. Okay. Also nicht, weil wir gesagt haben, so es ist, aber weil wir gesagt, das war Quatsch. Also du stehst jetzt 5 Stunden, bis du sagen kannst, oh, es gefällt mir nicht.
Wahrscheinlich hätte man theoretisch 2 Wochen vorher hingehen müssen, wenn es leer ist und dann an dem Tag kaufen oder so. Das wäre, also das sowas könnte man für die Zukunft planen, wenn man das wieder, wenn es sowas nochmal gibt, quasi, ne?
Genau. Ja. Ja, das ist der Move dann. Ja. So richtig so. Rein, das, aus, fertig. Ja. Aber sonst.
Ja, aber ich glaube an sich, also das, ich habe so diesen Laden ja so ein bisschen romantisiert, weil ich das so mir vorstelle, wie so Toys R Us. Ich war ja noch nie da drin, aber ich stelle mir so ein bisschen vor, wie so Toys R Us oder so, dass du so denkst, Alter, alles voller Spielsachen und irgendwie witzige Sachen zu gucken. Und dann denkt man so, guck mal, das ist gerade so der Trend in der Kinderspielindustrie und ach, guck mal da und das ist für die Holzmoms und das ist irgendwie für die, wo alles schon blinkt und leuchtet und so. Aber das klingt
nicht nach der Experience. Ich hätte die, also Spielsachen so nicht cool, weil alles eher so in schlichten so Pastellfarben ist. Und gefühlt, das Gegenteil von Toys R Us, das ist ja alles grell und leuchtet, ist so Gegenteil davon. Und so vom Flair hätte ich gesagt, so, das war so top-notch, so Anfang der 90er. Mhm. So, da war das so der Laden. Mhm. Aber wurde seitdem auch nichts mehr dran gemacht. Mhm. Also gefühlt. Also ja. Kommst da rein, denkst du so, das ist so. Das ist ein bisschen, du siehst einfach da war wahrscheinlich keine Kohle da, um mal die Wände zu streichen und mal hier diesen komischen Boden, diesen Laminatboden, den sie da gelegt haben, so PVC irgendwas, Plastik irgendwas. Alles ist so ein bisschen so einfach in die Jahre gekommen. Ja. Denkst du, ja, da steckt halt keiner Kohle rein, die machen ihr Ding, so alles gut. Aber ja, nicht so der.
Okay, ich bin auch so gespannt, wie sich jetzt entwickeln wird, weil ich kriege das so bei Peter und bei so manchen Freunden jetzt irgendwie so mit, dann kriege ich immer so mit, das sind so, es gibt so Marken halt, also es gibt quasi dann immer so das Apple von Kindern und so, dass man so, also was wir, wo wir dann uns so Keynotes quasi von die Apple Keynote hin und her schicken sich dann so Eltern so, hier das neue, ist das Knicks, Knacks, irgendwas Fahrrad oder so, irgendwelche Fahrräder, so Kinderfahrräder.
Klar,
so, Alter. Kosten dann irgendwie so viel Geld und dann ist er ganz stolz, wenn er das bei eBay Kleinanzeigen für so viel, weil das hält 100 Jahre und das kann man voll gut wieder verkaufen und so. Und man denkt einfach mal so, ich habe bis jetzt nur zum neuen Handy gedacht sozusagen und auf einmal denkt man diese ganzen Ebenen auf ganz vielen Wegen nach, weil es ist ja bei Kindern, also du hast ja viele große Ausgaben im Verhältnis sozusagen bei so Kindern und nicht einfach, da denkst du vielleicht nicht drüber nach, dann müssen jetzt die Bauklötze oder die Bauklötze sein, ist vielleicht so ein bisschen egal, ob die jetzt 5 oder 15 Euro kosten oder so, aber bei so Kinderwagen, Fahrrad, Kindersitz, whatever für Sachen. Und dann kaufen Leute ja oft auch noch ein neues Auto in der Zeit, weil sie sagen, ey, wir müssen den Kinderwagen ins Auto kriegen. Ja, fuck. Und so. Und da bin ich sehr gespannt, was mir hier bald für Marken vorgestellt werden und was so der Renner ist und was nicht.
Also ich kann ja sagen, ich glaube so, je nachdem, welchen Chat-GPT du fragst, also und da auch je nachdem, du kannst natürlich einfach die Hardcore-Budget-Variante gehen mit alles bei eBay schießen versus halt alles neu kaufen.
Ja.
Aber ich glaube, so erst, man sagt ja Erstausstattung, so erstes Setup, so gar nicht so das, was du gesagt hast, mit irgendwelchen Dreirädern und was weiß ich, was später alles kommt, sondern erstmal nur so.
Ne? Irgendwie Kinderwagen, Kindersitz, eine Matte, wo man drauf wickelt und Kommode oder irgendwie so ein bisschen so.
Bettchen.
Ja, Bett auch noch, ja.
Beistellbett, so ein Ding.
Autsch.
Also mindestens mal, also mittlerer vierstelliger Bereich. Wenn du richtig krank unterwegs bist, dann hast du auch dein 10.000 voll. Also klar, das ist dann jetzt, ne? Wenn du jetzt sagst, Kinderwagen kostet dich 2.000, dann so eine Kommode mit so einem Wickelding kostet dich nochmal, keine Ahnung, ein paar hundert Euro, Tausende, was weiß ich. Das läppert sich dann, ne? Und dann kommst du irgendwann und denkst du, oh, wir haben jetzt 1.000 Kleinigkeiten gekauft, und dann auf einmal,
Und der Bauzins steigt. Scheiße. Und der Kinderwagen passt nicht ins Auto. Ja. Scheiße.
Ja. Ich habe schon geguckt, was Tesla kostet, Leasing.
Jawohl.
Also wieder voll der smarte, es ist der smartere Deal tatsächlich im Moment, weil du zu 0% quasi leasst und dann ist es so nach. Also, aber halt, auch da, ich habe gedacht, ich hole hier das Model Y mit was weiß ich, Special Meshel. Nee, jetzt habe ich gerade nach dem Basic geguckt hier mit so Minimalausstattung, das, was die jetzt neu rausgebracht haben, was halt neben kein Display hinten hat und so Gott. Du sagst, ja, okay, das ist irgendwie ökonomisch gesehen das Smarteste, weil es dann irgendwie 3.000 Euro an und dann kostet 300 Euro im Monat.
Ja.
Okay. Das würde ich fast schon an, bis du einen Laptop kaufen.
Ja, voll.
Und dann bist du so, okay, das ist irgendwie cool, dass das geht so. Ja. Aber ja, genau das. Ja, und es kommen so diese ganzen.
Ja, wir bleiben dran.
Yes, ich werde berichten, was der Immobilienmarkt so hergibt oder halt nicht hergibt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, da, wenn man halt eben nicht muss, so auf Zwang, und wenn man halt eben nicht alles nehmen muss, was es gerade noch so gibt, dann ist es, glaube ich, okay. Aber sobald man so ein bisschen Druck hat, sagt, du musst jetzt passen, muss jetzt funktionieren, dann ist es echt
eklig.
Ja. Also ich wüsste nicht, wie man das geil macht aktuell, wenn man so richtig so Druck hat, dann GG well played.
Im besten Fall werden wir es in den nächsten 40 Folgen hier erfahren.
Mindestens, ja.
Dann wrappen wir es ab. Einen schönen Abend.
Yes. Peace out.
Ciao.